Seit einigen Wochen haben wir hier im Podcast den besonderen Blick auf Demokratie und ich persönlich muss sagen, dass wir da immer mal wieder ganz andere Perspektiven finden. Ein Merkmal der Brand 1 Kolleginnen und Brand 1 Kollegen ist es ja, dass sie schon immer auch nach Lösungen suchen. Vielleicht fehlt uns allen in dieser Zeit mit negativen Nachrichten hier und da ja auch wirklich genau diese Perspektive. In dieser Folge hier geht es auf jeden Fall genau darum, wie die Wirtschaft im Kleinen und damit vielleicht ja auch im Großen der demokratischen Gesellschaft helfen kann. Legen wir los. Ich bin Christian Bollert und den Namen unseres gemeinsamen Podcasts kennt ihr vermutlich.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Wir schauen in den aktuellen Episoden ja auf das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Eine lebendige Demokratie ist auf jeden Fall mehr als das Abgeben einer Stimme oder auch von zwei Stimmen alle paar Jahre. Zivilgesellschaftliches Engagement ist dann der Überbegriff für alles, was darüber hinausgeht. In dieser Ausgabe schauen wir uns dafür ein paar konkrete Beispiele an. Denn zivilgesellschaftliches Engagement muss nicht unbedingt von einer Stiftung, einer gemeinnützigen GmbH oder einem Verein ausgehen. Das Engagement kann auch von einem Baukonzern kommen. Wir sprechen anhand eines Beispiels über Unternehmen als Teil der demokratischen Gesellschaft. Die Günther Papenburg AG, kurz GP, ist einer der bekanntesten Baukonzerne Deutschlands. Mehr als 4000 Leute arbeiten für die Firma und es gibt zwei zentrale Standorte, einen in Hannover und einen in Halle an der Saale. In Halle arbeiten ungefähr 1500 Leute. Die Günther Papenburg AG engagiert sich seit vielen Jahren für verschiedene gesellschaftliche Themen. Eine Treiberin dieses Engagements ist die Tochter des Firmengründers und Vorständin Angela Papenburg. Sie ist als Chefin auch für Personalfragen und Ausbildung zuständig und geht in diesem Feld ebenfalls oft neue Wege mit Geflüchteten und Menschen aus Usbekistan. Ich freue mich sehr, dass Angela Papenburg aus Halle hier in unser Detektor FM Studio in Leipzig gekommen ist und ich sie hier im Brand 1 Podcast begrüßen darf. Ich sage Hallo und herzlich willkommen, Frau Papenburg.
Hallo, das ist spannend.
In dem Artikel in der Brand 1, da werden Sie mit den Worten zitiert, dass die Erfolge die Rückschläge aufwiegen bei Ihrem Engagement. Ist das der Antrieb für Ihre vielen Aktivitäten, die Sie da so unternehmen?
Grundsätzlich ist erstmal der Antrieb, Menschen zu erreichen. Sowohl unsere Mitarbeitenden, das ist klar, aber auch die Gesellschaft, die Region, in der wir arbeiten, in der wir aktiv sind. Und dann auch zu merken, dass man etwas bewirken kann, dass man was verändern kann. Ich glaube, das ist der allergrößte Antrieb. Das ist ja auch typisch unternehmerisch, denke ich.
Genau, ist gar nicht so weit weg eigentlich von unternehmerischen Gedanken auch, ne?
Ja, es ist ja Engagement und wenn ich ein Unternehmen habe, muss ich mich engagieren. Ich muss da mit Leidenschaft dabei sein. Und ich glaube, das ist auch wichtig für unsere Demokratie, dass die Menschen die Leidenschaft für die Freiheit und für das Leben nicht verlieren, sondern wirklich das Beste rausholen und sich voll mit einbringen.
Es gibt ein Projekt, das wird in der Brand 1 auch skizziert, das läuft. Jetzt ist fast schon zu Ende, muss man sagen, die Kinderstadt in Halle. Wie ist das in diesem Jahr aus Ihrer Sicht gelaufen? Können Sie das schon sagen?
Also wir haben ja seit vielen Jahren die Kinderstadt auch immer mit unterstützt und ich denke, dass es diesmal auch wieder sehr gut gelaufen ist. Ich war bei der Anfangszeit mit dabei, bei der Eröffnung und gestern waren unsere Mitarbeiterkinder vor Ort. Die haben den Tag dort verbracht, die haben im Moment ihre Ferienwoche bei uns und waren total begeistert. Aber es war natürlich extrem heiß gestern, das muss man sagen.
Das war einer der sehr heißen Tage in diesem Sommer, das muss man definitiv so sagen. Schauen wir doch vielleicht auch mal konkret Ihre Nachwuchsgewinnung an. Ich habe es so ein bisschen angesprochen, 2016, als sich damals so, ich würde sagen, die meisten Deutschen erstmals intensiv mit den Geflüchteten und ihren Geschichten überhaupt beschäftigt haben, da haben Sie 70 Geflüchtete als Praktikanten angenommen. Wie ist das gelaufen?
Na, erstmal war der Aufruf von meinem Bruder und auch meinem Vater, wir nehmen sofort 100 Flüchtlinge hier mit rein und das kriegen wir alles hin und so weiter. Am Ende haben wir viele verschiedene Praktika durchgeführt von, ich sag mal, eintägigen Schnuppertagen über 3 Tage oder eine ganze Woche bis hin zu 6 bis 8 Wochen. Und letztendlich haben wir eigentlich keine großen Erfolge gehabt, weil natürlich BAMF-Kurse dahinter standen, Integrationskurse und so weiter, Sprachkurse und nicht wirklich abgeschätzt werden konnte, wann sind die Leute eigentlich fertig mit den Kursen? Wann stehen sie eigentlich zur Verfügung? Und das fand ich sehr schade, weil man irgendwie eine Timeline braucht, ne? Sowohl der Mensch als auch das Unternehmen.
Also woran hat es gelegen? Am Ende Bürokratie, keine guten Prozesse? Also können Sie es irgendwie fassen?
Ja, ich glaube eben diese Situation, dass man völlig neue Strukturen aufbauen musste, eben dieses Thema der Sprachkurse, der Integrationskurse, dass das eben vor Ort alles organisiert werden musste und wahrscheinlich nicht wirklich darüber nachgedacht wurde, dass man auch schnell versuchen muss, leichte Lösungen zu finden. Ne? Ja. Also Unternehmer sind eben mehr pragmatisch. Ja, man würde wahrscheinlich in vielen Dingen pragmatischer vorgehen als eben eine Behörde.
Ja, also die Behörden waren da schon ein Bremser, um es mal vorsichtig zu sagen, oder eine Schwierigkeit.
Ja, aber es war auch natürlich
es war
viel
auch eine
zu
neue
organisieren.
Situation.
Ne?
Ja,
also
genau.
Von daher will ich jetzt gar nicht so groß Kritik üben, aber wir hätten vielleicht vieles auch pragmatisch lösen können. Wir sehen das, Sie hatten es schon angesprochen, bei den usbekischen Auszubildenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, oder beziehungsweise eigentlich sind es ja nur Männer, sind ja in den gewerblichen Bereichen, also sind eigentlich ja nur Männer. Und man muss sagen, das ist, da gehen wir pragmatisch vor und das ist unser Tempo, mit dem wir vorgehen und das können wir gut leisten und haben damit dann auch Erfolg.
Das würde mich tatsächlich interessieren. Also klar, der Fachkräftemangel spielt garantiert in Ihrer Branche auch eine Rolle. Das liegt vielleicht auch am Image der Branche, könnte ich mir vorstellen, oder?
Ja, auf jeden Fall.
Ist schon so.
Wir haben Fachkräftemangel ja eigentlich schon sehr, sehr frühzeitig gespürt. Erstens natürlich in den neuen Bundesländern, sage ich jetzt mal, also im Raum Halle, Mitteldeutschland, aber eben auch in unserer Branche. Und von daher sind wir natürlich schon sehr frühzeitig in das Thema Berufsorientierung reingegangen und haben viele Ideen entwickelt, um Menschen auch für die Berufe zu begeistern.
Und das finde ich schon interessant. Mittlerweile kommt ein Großteil Ihrer Auszubildenden tatsächlich aus Usbekistan. Wie kommt es denn zu so einer Zusammenarbeit mit einem Land in Zentralasien?
Wir sind geschäftlich auch schon in Usbekistan im Vorfeld gewesen und 2019 habe ich gesagt.
Geschäftlich heißt?
Wir haben dort einen Standort mit einem Asphaltmischwerk, einem Betonwerk und auch einem Rohstoffvorkommen, haben dort auch gebaut, waren im Straßenbau dort tätig.
Das heißt, haben da Autobahnen gebaut?
Genau, ja. Genau. Mhm. Ne? Und von daher sind wir eben vor Ort mit Geschäftsführung und so weiter und wir hatten vorher mongolische Auszubildende. Ich war auch in der Mongolei und habe festgestellt, dass das Land eben sehr groß, aber die Bevölkerung eben klein ist und das ist für mich ein Land, was schwierig ist in der Rekrutierung. Usbekistan ist das ganze Gegenteil, eine große Bevölkerung, auch sehr junge Bevölkerung mit vielen Jugendlichen, die auch arbeitslos sind oder halt eine gute Ausbildung haben, aber nicht den richtigen Job.
Also ganz anders als bei uns.
Genau das Gegenteil. Und natürlich auch noch wachsend. Man geht ja davon aus, dass vielleicht 2050 schon 50 Millionen Usbeken praktisch im Land wohnen. Und das ist natürlich eine ganz andere Demografie als bei uns.
Ja. Und wie gehen Sie da vor? Also wie funktioniert das?
Na, wir haben im Grunde durch Zufall gehört, es gibt ein Sprachzentrum in Andijan und ich wollte unbedingt eine Kooperation mit einer Sprachschule und da sind wir eben, wie gesagt, 2019 dann von Taschkent nach Andijan gefahren, haben die beiden Leiterinnen kennengelernt. Das war eine super Verständigung und wir haben sofort gesagt, wir machen eine Kooperation und es geht los. Die Sprachschule hatte nur 40 Schülerinnen und Schüler. Das war also eine ganz kleine Sprachschule. Heute haben die über 2000 Schülerinnen und Schüler, sind also mit uns gewachsen und das freut mich natürlich total, dass wir das hingekriegt haben.
Das heißt, Sie unterstützen auch die Sprachschule in Usbekistan?
Wir unterstützen nur die Sprachschule in Usbekistan. Also wir zahlen keine Kurse, sondern wir haben verschiedene Dinge, die wir für das Sprachzentrum tun. Zum Beispiel kommen jetzt im August wieder zwei Sprachlehrerinnen. Da übernehmen wir alle Kosten. Sie sind dieses Mal im Goethe-Institut mit dem Sprachkurs in Dresden. Und das ist zum Beispiel ein Teil, digitale Ausstattung, Bücher, auch Dinge, die vielleicht mal außer der Reihe angeschafft werden müssen und so weiter. Also das ist unser Fokus, so unterstützen wir dort den Sprachunterricht.
Sie sagen, Sie unterstützen nur die Sprachkurse. Was ist die Idee dahinter?
Nur das Sprachzentrum, nicht die Kurse.
Ja,
also das heißt, die Schülerinnen und Schüler zahlen selbst. Ich halte das für richtig, weil dann auch ein gewisser Ehrgeiz wahrscheinlich vorhanden ist, ja, wenn die Familie für das Geld aufkommen muss, also die Sprachkurse bezahlen muss, ist, glaube ich, nochmal ein ganz anderer Ehrgeiz da. Außerdem stecken die Leute sich auch Ziele und sagen, okay, wenn ich jetzt hier ein Jahr, anderthalb Jahre ins Sprachzentrum gehe, dann möchte ich auch etwas erreichen und ich glaube, das ist vielleicht auch so ein bisschen der unternehmerische Gedanke dabei.
Das klingt wieder so ein bisschen nach dem unternehmerischen Gedanken.
Wenn,
ne?
Ja, wenn ich mich selbst halt engagiere wieder, ne, und für mich selber auch mein Ziel stecke, eine Perspektive aufmache, dann bin ich auch ganz anders bei der Sache. Und ich denke, das ist ein positiver Aspekt dabei.
Und wie sind so Ihre Erfahrungen jetzt so nach den ersten Jahren? 2019 haben Sie damit angefangen?
Ja, das ist jetzt der 6. Jahrgang, der kommt. Wir haben jetzt mit diesem Jahrgang über 200 usbekische Auszubildende und Umschüler bei uns im Unternehmen eingestellt. Nicht alle sind geblieben. Gerade so der 3. Jahrgang, der war ein bisschen, naja, die wussten, was wir bieten. Flugkosten, Übernahme, dann die Wohnung und so weiter. Da sind uns doch einige abgesprungen. Und dann haben wir eben einfach gesagt, wir müssen auch mit den Eltern in Kontakt kommen, damit dann wieder eine Ernsthaftigkeit reinkommt, dass sie auch wissen, das kostet für uns Geld, das ist auch für uns ein Riesenaufwand. Und wir möchten nicht Sprungbrett sein, nur um nach Deutschland zu kommen, sondern wir möchten natürlich, dass sie ja Spaß daran haben, bei uns zu arbeiten, dass sie sich für einen Beruf entscheiden, der für sie auch interessant ist und dass sie da auch eine Perspektive für sich sehen und nicht einfach nur sagen, ich möchte halt nach Deutschland. Das ist nicht das Ziel, was wir als Unternehmen haben.
Das heißt, Sie haben auch so ein bisschen dazugelernt, dass Sie, ich sag mal, auch ein bisschen bewusster vielleicht Commitment, würde man sagen, verlangen dann für Ihre Firma.
Ja, also wir haben ja gar keine andere Möglichkeit, als nur zu sagen, also das wünschen wir uns. Wir wünschen uns, wenn ihr die Ausbildung bei uns macht, dass ihr danach möglichst noch 5 Jahre im Beruf bei uns bleibt. Aber wir können sie ja nicht festhalten und nicht anbinden, sondern letztendlich ist es eine freie Entscheidung. Und es ist unsere Sache als Unternehmen, hier auch Angebote zu haben, dass junge Leute, nicht nur usbekische, sondern alle jungen Leute, die bei uns eine Ausbildung machen, dass sie am Ende auch Lust haben, bei uns zu bleiben und nicht dann irgendwo hin wechseln. Ja.
Angela Papenburg, Vorstandsmitglied bei der Günther Papenburg AG, im Gespräch beim Podcast Radio Detektor FM, im Studio, um ganz genau zu sein. Und wir tauchen in dieser Episode noch ein bisschen tiefer ein, in die Geschichte auch Ihres ganz persönlichen bürgerschaftlichen Engagements. Frau Papenburg, als Beginn Ihres bürgerschaftlichen Engagements gilt so ein bisschen das Kämpfen für einen Spielplatz für Ihr erstes Kind in Halle an der Saale. Ist das so? Stimmt das?
Ja, das stimmt. Gut recherchiert. ja, wir hatten, jetzt wohne ich tatsächlich nebenan, aber damals in der Straße hatten wir keinen Spielplatz. Wir hatten aber einen ausgewiesenen Spielplatz im B-Plan. Und da habe ich gesagt, so, wir werden wahrscheinlich die Letzten in der Reihe sein in Halle, die tatsächlich einen Spielplatz bekommen. Also machen wir es doch in Eigeninitiative. Und ja, wir haben viele Eltern gefunden, die mitgemacht haben. Samstags haben wir uns getroffen, haben dort gebaut. Und letztendlich, der Spielplatz existiert immer noch. Wie gesagt, ich wohne jetzt direkt nebenan. Und das Schöne daran ist, dass noch immer nach wie vor Menschen ihr Spielzeug dorthin bringen und sagen, okay, das brauche ich nicht mehr und ich lasse es da. Und keiner braucht bei uns eine Schippe mitbringen, weil es liegt alles im Sandkasten und es funktioniert.
Sehr gut. Ich habe noch gar nicht drüber nachgedacht, fällt mir jetzt gerade beim Reden erst ein. Es passt ja natürlich auch gut zu Ihrem Geschäftsmodell, ne? Also Tiefbau und so, Schippe, Bagger und so, passt ja auch gut zum Spielplatz.
Ja, ich muss sagen, vielleicht macht man solche Dinge, weil man weiß, letztendlich hat man auch die Möglichkeit, auch aktiv zu werden. Ich sag mal, wenn eben dann doch nicht genug Menschen vor Ort sind, dass man irgendwie noch was organisieren kann, dass es klappt. Und ich glaube, das braucht man auch, wenn man engagiert ist, dass man die Sicherheit hat, erstens vielleicht, ich habe die Expertise oder eben, ich habe das Potenzial. Und ich glaube, das macht ja Engagement auch aus, dass ich weiß, ich habe ein Potenzial, was ich auch weitergeben kann, was ich für die Gesellschaft einsetzen kann. Und es funktioniert am Ende. Also ich verspreche nichts und es klappt nachher nicht, sondern ich tue etwas und es hat Erfolg und es funktioniert.
Aber Sie haben nicht den Sand mit dem eigenen Kipplaster noch angebracht, nee.
Nein, ich hab den nicht gefahren, aber tatsächlich hatten wir einen Tag, da haben wir den Sand abgekippt auf der Straße und ich habe gebangt, ob wir den mit Schubkarre alle Mann reinkriegen. Ja, sonst hätte ich ein Problem gehabt, wenn der Sand auf der Straße geblieben wäre. Also, aber es hat alles geklappt.
Wunderbar, aber wenn das wirklich so der Anfang war, gab es da so einen Moment, wo Sie gemerkt haben, ja, das macht mir Spaß, da möchte ich mehr davon machen? Also es scheint ja so zu sein, als ob Sie da, ich meine, wissenschaftlich würde man wahrscheinlich sagen, Selbstwirksamkeit gespürt haben.
Nein, ich war eigentlich schon immer engagiert, auch als Jugendliche. Ich glaube, das ist wichtig, dass junge Menschen schon frühzeitig an Engagement herangeführt werden. Ich bin ja auch im Vorstand der Freiwilligenagentur. Und da finde ich gerade das Jugendengagement besonders, es ist wünschenswert, das zu fördern. Ne? Und das ist so unheimlich wichtig. Ich glaube, wenn man das einmal gespürt hat, auch als junger Mensch, dass man etwas Gutes getan hat, dass jemand dankbar dafür ist, dass man etwas erreicht hat, dann möchte man das auch in späteren Jahren genauso. Und ja, das ist, glaube ich, das Entscheidende auch in Schulen, dass eben Engagement gefördert wird. Also auch wenn es nur vielleicht Klassenbuch führen, macht man das heute noch? Nee, macht man nicht mehr.
Das weiß ich nicht, aber ja.
Ja, also oder Klassensprecher zu sein oder sowas. Ja. Oder im
Tafeldienst gibt es wahrscheinlich auch nicht mehr.
Schülerrat zu sein, nee, wahrscheinlich auch nicht. Digitale Tafeln, ja. Aber vielleicht ist einer zuständig fürs WLAN
fürs
oder
Update
was auch immer.
Oder sowas. Genau. Ja, kann ja auch sein. Ja, aber das finde ich schon interessant. Das wird auch in dem Brand 1 Artikel deutlich. Ich könnte jetzt gar nicht alle ihre ehrenamtlichen Funktionen aufzählen. Es sind wirklich sehr, sehr viele, ohne jetzt zu übertreiben. Es wird auch kolportiert, dass in der Familie und in der Firma schon mal gesagt wird, dass sie schlecht Nein sagen können. Vielleicht andersrum gefragt, was muss denn jemand mitbringen, damit sie Ja sagen für so eine Idee und ein Projekt?
Also ich muss auf jeden Fall das Gefühl haben, dass ich was bewirken kann, dass ich was erreichen kann, dass das, was ich in dem Gremium oder in der Funktion ja ausspreche, dass das auch irgendeine Wirkung hat und dass sich was vielleicht verändert. Nur eine Funktion wahrzunehmen, weil man das auf einer Visitenkarte vielleicht hat oder bei LinkedIn
also
einstellen kann.
Also ohne Ihnen jetzt Honig ums Maul schmieren, so viele Visitenkarten können Sie gar nicht haben, wie viele Funktionen Sie haben.
Ja. Nein, aber das ist nicht das Ziel, sondern am Ende ist es natürlich der Wunsch, sich mit einzubringen und dass es am Ende auch ein positives Ergebnis gibt.
Wir haben ja eben schon auch über die Auszubildenden gesprochen und das finde ich schon interessant, wenn man sich das anschaut. Gut, die Hälfte hat mittlerweile einen Migrationshintergrund bei Ihnen oder eben ausländischen Pass. Welche Rolle spielt denn dann auch Weltoffenheit, Toleranz, Miteinander in Ihrem Unternehmen jetzt mal ganz konkret?
Also erstmal ist die Baubranche sowieso sehr vielfältig, ne? Also sagen wir mal im Hochbau auf einer großen Baustelle sind so viele Nachunternehmer, die aus unterschiedlichen Ländern kommen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, auch bei den Nachunternehmern sind ja auch mit Migrationshintergrund dabei. Also ich glaube, und auch bei den Kraftfahrern haben wir ja viele Kraftfahrer aus dem europäischen Ausland. Also das ist ganz normal und von daher ist es natürlich auch wichtig, immer auch wieder zu sagen, dass die Vielfalt für uns halt ein Erfolgsfaktor ist. Ja, ohne diese unterschiedlichen Menschen, auch natürlich mit ihren unterschiedlichen Möglichkeiten, also gar nicht unbedingt nur geschaut auf Migrationshintergrund. Ich sage auch immer in der Ausbildung, in der kaufmännischen Ausbildung, da brauchen wir so viele verschiedene Charaktere, Interessen, Menschen, die unterschiedliche Dinge tun möchten, weil wir halt vielfältig aufgestellt sind.
Ja. Und wie machen Sie das konkret? Also stelle ich mir durchaus auch schwierig vor, weil Sie haben es ja selber gesagt, es ist eine sehr, sehr große Bandbreite. Wie sorgen Sie dafür, dass das gut funktioniert?
Ich glaube, so ganz konkret kann man das gar nicht sagen. Also in den Willkommenswochen für unsere Auszubildenden haben wir ein interkulturelles Training. Ne? Das ist einfach erstmal schon mal wichtig, dass sie dafür sensibilisiert werden, die jungen Leute. Wir haben das auch im Ausbilderforum gemacht natürlich, sage ich mal, merken, glaube ich, auch unsere Mitarbeitenden, dass wir als Familie da offen sind und diese Kultur als Menschen halt sozusagen ins Unternehmen hineintragen. Wir sind eben ein klassisches Familienunternehmen und ich glaube, dass viele unserer Mitarbeitenden das auch sehr gut einschätzen können, wie wir ja denken und welche Kultur wir uns fürs Unternehmen wünschen. Jetzt haben wir das aber nie wirklich aufgeschrieben. Viele fragen ja nach dem Leitbild und das existiert in dem Sinne nicht. Also man kann das nicht einfach so nachlesen. Ich glaube, alle müssen das so ein bisschen nachspüren.
Aber wäre das mal eine Idee, das aufzuschreiben? Oder sagen Sie, vielleicht muss man es wirklich erst erleben oder spüren?
Ja, ich habe das öfter schon gesagt, wir sollten das mal aufschreiben, aber vielleicht ist es auch gut, dass wir uns nicht so festzementieren, sondern auch wahrnehmen, es gibt neue Trends, es gibt neue Herangehensweisen, die jungen Generationen ticken anders. vielleicht ist es auch gut, dass man sich gar nicht so festgelegt hat, sondern die Menschen uns sozusagen im Alltag so kennenlernen. Und es ist sicher auch so, dass manche, die bei uns anfangen, sagen, nee, das ist nicht das, was ich mir hier vorstelle. Da möchte ich einfach eine andere Struktur haben.
Klar, das gibt es wahrscheinlich in jedem Unternehmen, würde ich sagen. Angela Papenburg, Vorstandsmitglied bei der Günther Papenburg AG im Brand 1 Podcast. Und wir sprechen in dieser Folge noch ein bisschen über die besondere Verantwortung von Unternehmen in den ostdeutschen Bundesländern. Frau Papenburg, verkürzt gesagt, verdankt Ihre Firma viele Großaufträge der Weltausstellung, der Expo 2000 in Hannover und der Wiedervereinigung, denn Sie haben volkseigene Betriebe aufgekauft. Kommt daher auch so ein bisschen Ihr besonderes Interesse für die ostdeutschen Bundesländer?
Bin ich erstmal nach dem Studium direkt nach Halle gezogen, war dann eine Zeit lang auch in Stendal auf einer Baustelle tätig, aber bin im Grunde mein ganzes Berufsleben lang und auch mein Familienleben lang in Halle. Und von daher habe ich natürlich das als meine Heimat sozusagen gefunden und so auch sehe ich das. Und jetzt kann ich nicht sagen, dass das ein ganz spezielles Engagement für die neuen Bundesländer ist, aber trotz allem nehmen wir an die Flut 2013, haben wir natürlich schon verspürt, welche Verantwortung wir da auch haben. Da sind ja viele Dinge auch passiert, ob das jetzt der Einsatz unserer vielen LKWs war, Sandsäcke, die gefüllt wurden, die großen Big Packs in Fahrsleben. Also da ist so viel mobilisiert worden und ich glaube, es ist schon für uns so eine innere Verbundenheit da, die wir dann auch mit Engagement füllen.
Und das ist ja aber auch, muss man auch ganz offen so sagen, gar nicht so typisch, dass Eigentümer, die in den ostdeutschen Bundesländern was gekauft haben, dann dort auch hinziehen und dort auch leben.
Nein, das haben wir auch oft gespürt, ja, dass es mehr vielleicht ein schnelles Geschäft ging. Aber ich muss auch sagen, ich treffe halt unheimlich viele Leute auch in Halle und auch sehr engagierte Leute, die dann sagen, ja, ursprünglich komme ich von dort oder dort. Und dann denke ich immer, naja, so klein sind die, also in Halle sagt man da die Halunken, so klein ist die Halunkenschaft ja nicht. Es gibt schon einige, die einfach schon seit vielen, vielen Jahren im Osten Deutschlands sind und sich da auch sehr stark engagieren. Und meine Kinder, die reden überhaupt nicht darüber. Für die ist das überhaupt kein Thema. Auch wenn die sich mit ihren Cousinen und Cousins treffen, die vielleicht in Hannover sind und so weiter, ist das völlig normal.
Das finde ich sehr interessant. Ich habe tatsächlich neulich wiederum ein komplettes Gegenteil gehört von einer Familie, die aus der Nähe von Freiburg nach Leipzig gezogen ist. Anfang der 90er, relativ typische Geschichte. Und deren Kinder müssen sich jetzt bei Familienfeiern erklären für den Osten und die Ossis und gelten jetzt als Ossis, obwohl sie sozusagen Kinder von Westdeutschen in Leipzig, also ne, da verschwimmen ja natürlich irgendwie die Grenzen völlig. Wie blicken Sie denn auf die Debatte über die ostdeutschen Bundesländer?
Also es ist ja eine lange Zeit, ja, über 30 Jahre und man denkt immer, 35 Jahre, man denkt immer, das muss doch irgendwie mal abgeschlossen sein. Es sind aber nach wie vor immer wieder Themen und Diskussionen. Ich möchte mich da gar nicht immer so einmischen, weil mich das eigentlich persönlich ja nicht tangiert. Ich bin einfach in Halle und ich lebe da und ich arbeite dort. Meine Kinder sind da geboren, aufgewachsen, haben auch alle irgendwie so den Drang, dort zu bleiben. Mein Sohn ist zwar im Moment gerade in Hannover oder ist jetzt Gitter auf einer Baustelle, aber der möchte auch wieder zurück, hat letztes Wochenende geheiratet und der möchte auch wieder nach Halle zurück. Also das ist für die Heimat und ich möchte da nicht drüber diskutieren, ob es jetzt Ost und West ist. Was ich allerdings im Engagement sagen muss, ist, dass wir oftmals zu wenige Menschen aus dem Osten in den bundesweiten Gremien haben, dass oftmals junge Leute auch nicht den Mut haben zu sagen, ich gehe irgendwo hin und zeige auch bewusst hier, ich will mich engagieren, ich habe auch Themen, die ich mitbringe, die ich erlebt habe in nicht nur junge Leute, auch ältere, aber ich würde mir wünschen, dass wir mehr engagierte Ostdeutsche in Gremien und auch bei den Stiftungen, ja, ist ja auch so ein Beispiel, wenig Stiftungen sind im Osten angesiedelt. Das heißt, es finden auch wenig Bewerbungen für Wettbewerbe und so weiter im Osten statt. Das merken wir auch im Netzwerk Schule Wirtschaft, dass eben wir da viel mehr pushen müssen, um Menschen dazu zu bewegen, sich so ein bisschen zu outen, ihre Sachen, die sie tun, halt auch bekannt zu machen.
Ja, jetzt rennen Sie bei mir persönlich dann natürlich offene Türen ein. Ich engagiere mich seit vielen Jahren in der Initiative Wir sind der Osten und beschäftige mich mindestens seit, weiß ich nicht, 2015, 16 auch genau mit diesen Fragen von Repräsentation und Sichtbarkeit und so. Aber trotzdem ist es ja auch so, dass tatsächlich, das muss ich jetzt mal so sagen, eher klassisch aus den westdeutschen Bundesländern dann so gesagt wird, ja, da muss politisch, demokratisch noch was passieren in den ostdeutschen Bundesländern und so. Was ich ganz spannend finde, ist, dass Sie gesagt haben in der Brand 1, dass die Politik aus Ihrer Sicht nicht manipulativ sein soll, sondern an den Menschen dran bleibt. Was meinen Sie denn damit?
Ich glaube, da das kam aus diesem Thema heraus, wie ist eigentlich, wie sind Wahlergebnisse auch zu beeinflussen und dass eben durch Social Media auch unheimlich viel in der letzten Bundestagswahl, ich will jetzt nicht sagen, entschieden wurde, aber es wurde natürlich Einfluss genommen. Und ich habe aber im Vorfeld oder seit der Corona-Zeit eigentlich das Gefühl gehabt, dass Politik nicht wirklich vor Ort spricht, dass Meinungen nicht persönlich sozusagen abgeholt werden, sondern im Grunde eben über Social Media und so weiter diskutiert wird. Und ich glaube, es ist wichtiger, dass wir wieder gemeinsam reden, dass wir Podiumsdiskussionen haben, dass wir uns zusammenfinden und austauschen. Und ich finde jetzt so im Nachhinein hat sich auch vieles jetzt wieder normalisiert. Aber eine Zeit lang hatten wir wenig, wenig persönlichen Austausch. Und das bringt uns am weitesten. Ich meine, ich kann viele Artikel lesen und eben auch vieles im Netz finden. Aber am Ende beeindrucken mich manchmal diese Persönlichkeiten viel mehr. Und ich komme viel mehr ins Denken und ins Agieren, wenn ich jemanden direkt vor mir habe und der seine Meinung sagt.
Also dann doch eher, ich sag mal, ein bisschen zugespitzt, lieber die Debatte am Biertisch in Stendal als auf Instagram einen Reel angucken.
Ja, sehe ich schon so, aber ich bin natürlich auch eine andere Generation. Ja.
Was macht Ihnen denn Mut? Ich habe es ja schon gesagt, Sie engagieren sich wirklich sehr, sehr viel, auch in verschiedenen Stiftungen und unterschiedlichsten Organisationen. Was macht Ihnen denn Mut, dass wir da, ich sag mal, auch als Gesamtgesellschaft auf einem guten Weg sind?
Erstmal glaube ich, dass junge Leute einfach total offen aufwachsen, dass sie so viele Dinge an Erfahrungen sammeln können, viele Möglichkeiten haben und dadurch auch viel weltoffener sind und auch Grenzen gar nicht so für sich so wahrnehmen, auch die Grenze im Kopf nicht so haben. Und das macht mir schon sehr viel Mut. Und deswegen macht mir auch die Arbeit mit jungen Leuten so viel Spaß, sowohl im Thema Ausbildung, aber auch zum Beispiel in Usbekistan eben dort vor Ort zu sein und zu sehen, welche Hoffnungen und Erwartungen da auch bei jungen Leuten sind. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir Jugendliche halt befördern, aktiv zu sein und sich eine Perspektive für die Zukunft auch aufbauen zu können. Ja.
Gibt es auch irgendwas, wo Sie sagen, ah, das würde ich mir wünschen, dass wir da irgendwie noch besser werden?
Naja, wir haben schon viele globale Probleme. Also da können wir in vielen Dingen besser werden, wesentlich besser. Wir müssen natürlich einfach auch für uns wahrnehmen, dass das nicht durchs Reden passiert, sondern durch technische Lösungen. Ich bin ja auch MINT-Botschafterin und da denke ich manchmal, meine Güte, wie kriegen wir junge Menschen dazu, auch in die technischen Berufe reinzugehen, damit wir Lösungen finden. Denn letztendlich wollen viele keinen Abstrich machen von dem Wohlstand, von der Qualität, wie sie leben. Und dann müssen wir einfach über technische Dinge nachdenken. Und da brauchen wir auch Nachwuchs, die halt sich mit den Themen auseinandersetzen wollen und nicht davor zurückschrecken, ein Ingenieurstudium oder einen technischen Beruf einzugehen.
Klingt so, als ob Sie auch in Zukunft noch ein bisschen was zu tun haben.
Na klar, wir haben leider in den letzten Jahren nicht viel geschafft. Ich denke mal so an die Statistiken von vor 15 Jahren. Also die MINT-Begeisterung ist noch nicht wirklich riesig gewachsen in der Zeit, obwohl wir so viele Veranstaltungen zum Thema MINT machen. Schaffen wir das nicht so richtig. Mal gucken.
Muss man vielleicht nochmal sagen, naturwissenschaftliche
Ja, Mathematik, genau. Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Genau, ne? Das sind die Zielfächer sozusagen, wo es tatsächlich noch besser vorangehen könnte wahrscheinlich. Mhm. Das sagt Angela Papenburg, Vorstandsmitglied bei der Günther Papenburg AG im Studio beim Podcast Radio Detektor FM. Und ich sage vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte.
Und wenn ihr mehr über den Zustand der Demokratie aus ganz verschiedenen Blickwinkeln erfahren wollt, dann hört doch gern in unsere bereits erschienenen Ausgaben dieses Podcasts hier rein. Im Zeitschriftenhandel und auf brand1.de findet ihr außerdem das Brand1-Heft zur Demokratie. Den Brand1-Podcast und alle anderen Detektor FM-Podcasts findet ihr auch auf allen Podcast-Plattformen sowie auf der Webseite und in der mobilen App von detektor.fm. Uns hilft's übrigens enorm, wenn ihr uns mit 5 Sternen bewertet oder noch besser diesen Podcast hier jemanden weiterempfehlt. Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass es bei euch jemanden gibt, der oder die sich beispielsweise auch für das Gespräch mit Angela Papenburg, für die Geschichte der Fleischermeisterin und Bundestagsabgeordneten Nora Seitz oder den Kampf für den CSD in Budapest von Thomas Hermanns interessiert. Schickt uns gern weiter auch so viele spannende persönliche Veränderungsgeschichten, denn ab Herbst wollen wir wieder die besten davon hier im Podcast spielen. Schickt dafür einfach eine Sprachnachricht an podcast@brand1.de. Und eine Konstante hat dieser Podcast seit vielen, vielen Jahren. Immer freitags kommt eine neue Episode und das ist auch nächsten Freitag so. Ich hoffe, dass ihr dann auch wieder mit dabei seid oder, um es mit den legendären Radioworten von Friedrich Luft vom RIAS aus Berlin zu sagen, gleiche Welle, gleiche Stelle.
Der Brand 1 Podcast. Wirtschaft anders denken. Jede Woche bei Detektor FM.
Der Brand 1 Podcast wird produziert vom Podcast Radio Detektor FM. Redaktion: Stefan Ziegert, Katja Stamm und Gerolf Meyer. In Zusammenarbeit mit Frank Dahlmann vom Brand 1 Magazin. Moderation: Christian Bollert.